Im Frauenfußball sind sexistische Anfeindungen immer noch Alltag. Spielerinnen werden verhöhnt, beleidigt und demütigt. Auch Leandra Fluri hat das oft erlebt und sich eines Tages gewehrt. Im ersten Teil dieser Podcast-Folge erzählt sie, was an dem Samstag passiert ist und wieso ihre Reaktionen Debatten ausgelöst hat. Im zweiten Teil reden wir über den Prix Courage, für den ist sie das Jahr nämlich nominiert. Sie hören Beobachter Radar. Mein Name ist Jasmin Helbling und mit mir im Studio sind GC-Fußballerin Leandra Fluri und mein Kollege, der Journalist Dani Benz. Hallo zusammen.
Hoi. Hoi.
Leandra Fluri, in der heutigen Folge geht es um ihre couragierte Haltung, aber Mut hat ja ganz viele Facetten. Darum haben wir uns 6 Entweder-Oder-Fragen überlegt, die im weitesten Sinn mit Mut zu tun haben. Sie müssen sich jeweils für eine Option entscheiden. Am besten antwortet sie direkt aus dem Bauch raus.
Okay.
Würden Sie eher eine Spinne anlangen oder vom 10 Meter Brett springen?
Ich glaube springen. Alles, was krabbelt, ist nicht auf meiner Seite.
Verstehe ich. Vor 100 Leuten Rede halten oder allein im Wald übernachten?
Vor 100 Leuten reden, kein Problem.
Schnell kommen. Jemand aus einem reissenden Fluss retten oder aus einem brennenden Haus?
Das brennende Haus vielleicht.
Schon denkt sie, sagen keins von beidem.
Ja, würde ich mega gerne wie beides verhindern.
Am Chef Meinung sagen oder im Restaurant wegen dem schlechten Essen reklamieren?
Am Chef Meinung sagen.
Eher in einer engen, dunklen Höhle umeinanderkriechen oder auf einem schmalen Gipfelgrat balancieren?
Ich nehme den schmalen Gipfelgrat.
2 Wochen lang schweigen oder wochenlang nicht lügen?
Wochenlang nicht lügen.
Super, jetzt haben wir sie schon mal ein bisschen kennengelernt. Bevor wir zu dem Tag kommen, habe ich aber nur mal eine Frage. Und zwar will ich wissen, wie sie überhaupt zum Fußball gekommen sind.
Ich bin mit 3 Geschwistern aufgewachsen. Und der älteste Bruder hat schon ganz viel geshootet. Meine Mami kommt aus einer GC-Familie. Mhm. Und mein Papi hat auch einen Haufen Sportarten gemacht und ist beim Fußball recht gut hängen geblieben. Ja, und also ich weiss, dass es Foti von mir gibt, wo ich wirklich noch ein Baby bin, wo ich schon auf dem Fußballplatz irgendwie einen Match vom Brüder halt mitgegangen bin, schauen. Und ich habe immer mit ihm shooten. Und weil er halt 13 Jahre älter ist als ich, hat er überhaupt nicht mit mir shooten. Mhm. Er hat immer wollen, dass der andere Brüder vielleicht mitmacht oder so. Und schlussendlich bin immer ich irgendwie um die Ecke gekommen und wollte mitmachen.
Sie sind ja auch wirklich im Fußball gelandet und dort geblieben.
Ja, ich habe nachher mit 5 im Verein angefangen zu spielen. Bei uns im Dorf, im FC Niederweningen. Und wir hatten auch ein Mädchen-Team von klein auf.
Das ist cool.
Und durch das habe ich dort eigentlich doch einige Jahre gespielt, bevor ich nachher zum FCZ gewechselt habe.
Kann man zum FCZ kommen, wenn die Mutter eine GC-Spielerin war?
Sie hat immer sehr, sehr Mühe gehabt, um unsere Trikot zu waschen. Sie hat nicht so gerne die ganze Wäschküche von FCZ-Sachen gehabt. Aber schlussendlich, wir haben uns noch ein bisschen darauf einigen, dass sie für die FCZ-Frauen ist und für die GC-Männer.
Was machen Sie, wenn Sie nicht auf dem Platz stehen?
Ah, recht viel. Ich studiere soziale Arbeit, bin jetzt im letzten Jahr. Im zweiten Praktikum auf dem Sozialdienst. Mein Regensdorf und ich habe noch einen Job beim Blick in der Kommentarmoderation. Ab und zu bin ich noch in der Schule, in einer Sonderschule aushelfen als Sozialpädagogin. Ja, und sonst bin ich auch mega gerne irgendwie in Cafés am Lernen. Ich kann nicht so, wenn es zu still ist, deswegen sind Cafés manchmal noch gut. Ja, bin viel mit Freundinnen unterwegs. So.
Es ist recht viel, was in einen Tag muss passen. Mhm. Wir kommen jetzt zu dem Tag, wo Sie sich gewehrt haben. Mhm. Als Fußballerin steht man ja in der Öffentlichkeit, kommt Meinungen mit über von den Leuten, die sind nicht immer positiv. Manchmal gehen sie auch unter die Gürtellinie. Mitte Februar hat es einen Vorfall gegeben beim Viertelfinal vom Schweizer Cup. Können Sie kurz erzählen, was dort passiert ist?
Ja, wir hatten in Basel Match gehabt, im Leichtathletikstadion. Und es war ein K.O.-Spiel, das heisst, wir sind in die Verlängerung gegangen, es war mega viel Spannung rum. Und dann hat es hinter dort unserer Spielerinnenbank eigentlich zwei Männer gehabt, wo angefangen haben, wo ich mich am Einwärmen war, bin so im Takt zu meinen Übungen rumstöhnen und haben wie so ein bisschen, ja, Kommentare über meinen Arsch gemacht oder so, wo ich einen Biss vom Riegel genommen habe, haben sie wie so gefunden, ja, gib es dem Riegel, wird dein Arsch noch fetter. So auf dem Niveau sind wir unterwegs gewesen.
Das sind ganz klar sexistische Kommentare. Sie haben nach dem Match, wo sie 2-1 verloren haben, im Gar eine Insta-Story gemacht. Dort haben sie gesagt, verlieren ist immer schwierig, ist scheisse. Aber nur mehr genervt haben sie die Kommentare. Wie haben sie auf die reagiert?
Ja, eben, ich habe die Story gemacht. Ich habe wie während dem Spiel habe ich mich nicht wirklich getraut, um etwas zu machen. Ich war am Schäumen vor Wut und konnte mich auch nicht mehr so wirklich gut aufs Spiel konzentrieren. Ich wäre auch am liebsten nicht noch eingewechselt worden. Aber ich habe wie so den Grundsatz immer auf den Weg mitbekommen, wenn du ein Trikot anhast oder ein Logo vom Verein auf der Brust trägst, dann hast du dich dementsprechend zu verhalten. Und es ist wie nur so, keine Ahnung, wenn ich eine Flasche in der Hand hatte, dann habe ich so ein bisschen gedacht, ach, ich würde es schon gerne rühren. Aber das machst du einfach nicht.
Man also, bleibt professionell, oder?
Ja, also mir wäre es wie auch nicht als Privatperson in den Sinn gekommen, jemandem etwas anzurühren. Es ist Gewalt. Das, ja, das mache ich nicht gerne.
Aber es war sicher schwierig, weil ich wäre schon nur hässig, wenn ich es höre. Dani Benz, du hast für den Beobachter ein Porträt über die Landra Fluri geschrieben. Hast auch über den Vorfall berichtet, bist selber Fußballfan, trainierst männliche Junioren. Überrascht dich solche Seitenruf?
Nein, überrascht mich nicht, leider, weil es fängt irgendwie, es gibt im Fußball, wo so ein schöner Sport ist, gibt es so ein Klima, wo man sich irgendwie, so ein negatives Klima, wo sich Leute Sachen rausnehmen, die sie im normalen Leben nicht machen würden. Das ist etwas Himmeltrauriges, finde ich. Ich trainiere, wie du gesagt hast, im Moment D-Junioren, das sind 12-, 13-jährige Buben. Es gibt einen sexistischen Kontext, gibt es nicht so natürlich, aber gerade bei uns ist kürzlich etwas passiert, ist von außen ein Spieler als Fettsack beschimpft worden, weil er halt ein bisschen korpulent ist. Und irgendwo durch ist ja das, genau der gleiche Mechanismus, also wird das so ein bisschen auf körperliche Merkmale reduziert. Total abwertend und also wohlverstanden, der Zuruf ist von aussen, von Eltern, von Erwachsenen.
Das macht es noch schlimmer, oder?
Unverständlich, ja. Das sind ja, also in der Regel kommen einfach die Eltern von Kindern, die shooten, die schauen, dass sie, die haben ja selber Kinder und beschimpfen andere Kinder. Ich kann das nicht verstehen. Das sind so Sachen, wo passieren, oder was auch passiert, so ein hämisches Auslachen, wenn einer, der nicht so gut shooten kann, irgendwo, keine Ahnung, über den Böllen haut oder so. Es ist so eine Abwertung. Und das schafft einfach so ein negatives Klima.
Ich könnte mir auch vorstellen, dass wahrscheinlich viele rassistische Beleidigungen kommen.
Gibt es zum Teil auch so Zurufe, wo man genau meint, ah, schau jetzt wieder so einen und so weiter. Himmeltraurig. Und nochmal, wir reden da von D-Junioren. Da geht es wirklich um nichts. Da geht es um reinen Spass und Vergnügen. Aber es gibt ein negatives Klima und das finde ich himmeltraurig, ja. Das setzt dich dann halt natürlich auch ein bisschen fort, damit das ewige Lamentieren gegen den Schiedsrichter, also auch wieder von außen, sogar unter Trainer werden wir manchmal ein bisschen rauch miteinander und das darf es eigentlich nicht geben.
Ich kann gerade sagen, du als Trainer musst wahrscheinlich auch dir einiges anhören, oder?
Ja, es gibt sehr unangenehme Zurufe von hinten manchmal. Also wir, auf dieser Stufe sind wir Trainer auch ein bisschen Linienrichter, oder? Es geht um Offside und du gibst das Offside an, halt gegen die gegnerische Mannschaft und dann bin ich also auch schon als Schafsäckel bezeichnet worden. Ja, ich versuche, das ist natürlich nicht die Dimension, die Leandro erlebt hat, aber muss man irgendwie abschlucken. Ich denke, es ist völlig unnötig.
Und du stehst ja seit 50 Jahre, ich hoffe, ich mache dich nicht älter, als du bist.
Nein, ich bin leider so alt.
Gut, dann ist das richtig. Hast du das Gefühl, dass sich die Kommentare über die Jahre hinweg verändert haben? Ist das schlimmer geworden?
Ja, das ist noch schwierig zum einschätzen. Tendenziell würde ich jetzt natürlich sagen, ja, es halt, aber das, was jetzt gerade passiert ist, so, das bleibt einem halt. Aber wahrscheinlich schon, es wird ein bisschen als normal angeschaut und das setzt sich auch unter den Spieler fort, so das Trash-Talk. Und kürzlich haben wir ein Match gewonnen, alle haben Freude, einer von meinen Spielern brüllt. Ich sage, was ist? Und dann sagt er, der hat meine Mutter beleidigt. Also die Sachen, die sie natürlich von den Grossen und vom Fernsehen lernen. Und das sind, ja, eben, nochmal, es ist der schönste Sport für mich und das macht es einfach ein bisschen traurig. Also die Leute haben das Gefühl, es gelten andere Regeln, sobald man auf dem grünen Viereck steht.
Mhm. Für die Leandra Fluri ist es auch der schönste Sport, nehme ich an. Sie stehen noch nicht ganz 50 Jahre auf dem Platz, aber doch auch schon ein paar als Aktive. Was haben Sie so erlebt in dieser Zeit?
Oh, mega viel. Ich habe auch schon, als ich bei den Jungs gespielt habe, hatte ich einen Trainer, der so ein bisschen die Haltung hatte, ja, Mädchen können nicht shooten. Und ich war mit einer guten Kollegin zusammen in diesem Team. Abgesehen von diesem Kommentar habe ich aber zum Beispiel an die Zeit, gerade wenn ich mit den Jungs zusammen gespielt habe, gar keine negative Erinnerungen.
Darf ich da schnell einhaken? Mhm. Sie haben mit den Jungs zusammengespielt, weil es keine Mädchenmannschaft gegeben hat zu dieser Zeit?
Nein, ich habe vorher bei den Mädchen gespielt, bin in der Weninge und hätte nachher zum FCZ in die U14 wechseln, aber ich war noch zu jung gewesen. Und dann haben wir die ein, zwei Jahre einfach überbrückt, indem ich bei den Buben gespielt habe.
Mhm.
Sonst ist es so ein bisschen im Nachwuchs, hat man schon amix gemerkt, dass die Mädchen von außen auch ganz anders behandelt werden. Wir haben viel gegen Jungs gespielt. Also als einziges Mädchen-Team gegen nur Jungs-Teams gespielt. Und dort hat man schon gemerkt, wie es der Gegner teilweise extrem unangenehm ist, irgendwie von uns ja, bloßgestellt zu werden. Ja, wenn wir es halt ein bisschen hops nehmen oder so. Und das wie auch von den Eltern, habe ich das Gefühl, amigs fast mehr Druck herum war, weil ich ja nicht gegen ein Mädchen verlieren kann.
Und dann haben sie auch verbal reagiert mit Sprüchen, oder?
Ich habe wirklich nichts Konkretes im Kopf, wo ich irgendwie gewusst hätte, das ist mal gesagt worden. Aber so die Stimmung, die ich jetzt so im Nachhinein habe, habe ich das Gefühl, ist wie an dem Match immer so ein bisschen, wow, gegen Mädchen darfst du nicht verlieren. Und wir haben einheiten Spass gehabt, weil als Mädchen ist natürlich super gegen Jungs gewinnen.
Yes.
Aber ich meine, wir haben wie auch gewusst, wie das müssen wir machen, weil mit der Schnelligkeit holen wir es ab einem gewissen Alter einfach nicht mehr raus.
Mhm.
Und dann haben wir taktisch besser müssen spielen, bessere Technik haben, so. Und wir haben auch eine Saison lang wirklich nur verloren, aber so viel gelernt. Also.
Der Mädchen- und Frauenfußball hat in den letzten Jahren ja extrem boomt. Wir haben ein paar Zahlen rausgesucht. In der Schweiz sind 41'000 Spielerinnen lizenziert und allein in den letzten zwei Jahren hat sich die Zahl um 30% erhöht. Die öffentliche Beachtung steigt, mit dem kommen aber auch leider Kritiker und Sexisten aus ihren Löchern krochen.
Es ist ein Haufen gekommen, ja, wenn jeder Mann würde brüllen, wo das passiert, ja, das geht nicht, das muss man halt aushalten, man sucht sich aus, wenn man shootet und in der Öffentlichkeit ist. Und mich macht das einfach noch viel, viel hässiger, weil die Männer suchen sich auch nicht aus. Und auch sie wären in der Position, um sich wehren gegen so Sachen. Ich habe es jetzt einfach gemacht, weil ich es einfach absolut daneben finde. Aber das macht es ja nicht okayer, dass es bei den Männern passiert. Also ich finde, auch die könnten sich mega gut dagegen wehren.
Dani, was sagst du zu dem? Man muss das einfach aushalten.
Ja, das ist so das Narrativ, wo einfach gesagt wird, als ob das etwas Normales wäre. Und ich finde, nein, das muss man nicht aushalten. Und was Leandra sagt, eigentlich spielt es keine Rolle, ob es ein Mann oder eine Frau betroffen ist. Es ist einfach etwas, was nicht geht. Man muss sich von niemandem beleidigen lassen, man muss von niemandem sich den Körper taxieren lassen. Und wenn das ein Mann würde machen, das fände ich noch viel kühler oder wichtiger vielleicht als Botschaft und sagen, hey, wir sind da im Fall in der gleichen Position. Es liegt nicht drin, hör auf.
Mhm. Wir kommen nochmal zurück zum Februar. Wir erinnern uns, die zwei Männer, die stehen auf der Tribüne, rufen die ganze Zeit rein über eine längere Zeit. An dem Tag haben sie sich entschieden, dass sie das nicht einfach schlucken. Sie haben sich gewehrt, haben die Insta-Story gemacht. Was ist dann passiert?
Ja, also vielleicht noch bevor ich den Post überhaupt gemacht habe. Ich habe nach dem Spiel ganz kurz meine Eltern gesehen und habe sie ihnen wieso gesagt. Und sie haben es nicht gehört, weil sie auf der anderen Seite des Feldes waren. Und sie haben mir wie bestätigt, das ist voll nicht okay, das geht gar nicht. Und ich habe nach dem Duschen mit meiner besten Kollegin schnell telefoniert, weil ich wie so das Gefühl hatte, also vom Team ist es wie nicht alles so schlimm aufgepasst worden, aber es ist wie auch gerade die Situation, wir sind gerade aus dem Köpf rausgefallen. Und ich habe das Gefühl, es ist wie von allen sonst rundherum wie nicht als so schlimm wahrgenommen worden, die es gehört haben. Und ich habe wie mal schnell müssen, hey, bin ich gerade mega am Überreagieren? Also ist meine Wahrnehmung gerade viel zu heftig? Und sie hat mir dann wirklich die Bestätigung geben, so, hey, nein, das geht gar nicht. Und durch das konnte ich nachher wie können sagen, okay, mal, ich glaube, das kann ich schon posten in dem Sinn. Ich habe mir aber wie auch gar nicht überlegt, was ich für eine Reichweite mit dem habe. Weil ich immer denke, wir sind da. Es ist schon öffentlich, aber es interessiert mich nicht mehr, was ich poste.
Ich glaube, das ist eine sehr typische Reaktion, dass man sich zuerst hinterfragt, gerade als Frau.
Ja.
Können Sie vielleicht noch mal kurz erzählen, was denn in dieser Story zu sehen war? Also die zwei Typen waren drauf, man hat sie aber nicht erkannt.
Ja, ich habe unserer Teamfotografin gesagt, kannst du bitte auch schnell ein Foto von diesen zwei machen. Ich habe nicht gewusst, ob ich das Foto nachher brauche oder nicht. Und ich habe ihnen eigentlich wie das Gesicht einfach so mit einem schwarzen Emoji, ja, so einen Punkt oder so verdeckt gehabt. Auch, dass man sie nicht erkennt, weil in der Fußball-Fanszene ist Gewalt das mega Thema und ich habe wie auch nicht wollen, dass nachher irgendwie Zürich gegen Basel irgendetwas passiert oder so, oder dass die zwei nachher in Gefahr sind. Ja, und ich habe wie eigentlich geschrieben gehabt, verlieren ist absolut scheiße, vor allem wenn man so lange kämpft und nahe dran ist und sich schlussendlich nicht selber belohnen kann. Aber dass halt genau so sexistische Kommentare mich viel hässiger gemacht haben, gerade in dem Moment. Das war eigentlich der Hauptinhalt der Story gewesen.
Ich glaube, du hast das dort aus einer gewissen Emotion geschrieben. Es ist auch gestanden, so Typen wollen wir nicht haben.
Mhm, ja.
Wenn du zurückdenkst, würdest du es nochmal genau gleich schreiben oder würdest du den Text ein bisschen anpassen?
Ich habe es nachher gedacht, gerade wo es nachher eben von Medienhäusern aufgegriffen worden ist, habe ich also gedacht, eigentlich kann ich nicht sagen, dass so Leute weder in unserer Gesellschaft noch im Frauenfußball keinen Platz haben. Irgend so in dem Stil habe ich es geschrieben. Und ich finde nicht, dass sie keinen Platz haben, sondern dass ihr Verhalten keinen Platz hat. Und das habe ich nachher so gedacht, ah, das könntest du eigentlich nicht so sagen, vor allem als Sozi. Ja.
Ja, also einfach die Konkretisierung hat es vielleicht noch gebraucht. Mich wundert aber gleich, sie haben sich gleich die Gedanken gemacht, ich will die zwei Männer nicht exponieren, ich will nicht, dass die Ärger bekommen. Dass man sich das überlegt in so einem Moment, wo man selber so hässig ist, das finde ich recht eindrücklich.
Ja, hey, Ärger bekommen finde ich eine Sache, aber wirklich physisch in Gefahr sein ist schon nochmal etwas anderes. Ich finde, Ärger haben, ja, da können wir voll drüber reden. Aber ich kenne es einfach aus dem Fußball. Ich komme aus einem GC-Tal. Und dass dort auch gerade die Rivalität zwischen GC und dem FCZ das mega Problem ist und wirklich Leute auch schon physisch angegriffen worden sind. Und vielleicht habe ich durch das ein bisschen das Bewusstsein, dass es für sie wirklich auch gesundheitlich und sicherheitstechnisch schwierig werden
könnte. Mhm. Und wo die Story online gegangen ist, was ist denn passiert damit?
Sie ist ja recht fleissig repostet worden. Zum einen haben ganz viele von meinen Freunden auf Insta und so darauf reagiert und haben so gefunden, hey, mega gut sagst du das. Glaub, weil sie auch ganz viel kennen und niemand darüber redet. Und nachher ist es wie weitergegangen, dass die Story repostet worden ist und dann halt inhaltlich auch Meinungen dazugekommen sind oder äußerige Fakten von der Agota Lavoie.
Da vielleicht als kurzer Einschub. Die Agota Lavoie ist Expertin für sexualisierte Gewalt und Opferberatung. Sie hat sich bei Ihnen gemeldet, habe ich das richtig im Kopf?
Ja, sie hat mir geschrieben und wir sind dann relativ kurz im Austausch gewesen. Sie hat mich auch sie hat mir eine Adresse können geben, wo ich auch abklären kann, ob ich eine Anzeige machen will oder nicht. Das ist die Fachstelle Frauenberatung in Zürich. Genau, und sie hat mir wie auch so ein bisschen gesagt, also, hey, da ist effektiv gegen Gesetz verstoßen worden und das kannst du grundsätzlich anzeigen. Und ich bin mir dem wie auch gar nicht so fest bewusst gewesen voran, weil ja, es passiert wie viel zu oft, als dass man könnte meinen, dass es nicht okay wäre, auf Gesetzesebene. So.
Auf das kommen wir nachher nochmal zurück, auch auf die Anzeige. Zuerst kommen wir zum Prix Courage. Sie haben sich gegen Sexismus gewehrt und mit diesen Debatten ausgelöst. Darum sind Sie in diesem Jahr für den Preis vom Beobachter nominiert. Dani, kannst du uns noch mal kurz erklären, was der Prix Courage überhaupt ist?
Der Prix Courage, der wird seit über 20 Jahren verliehen, geht an inspirierende Menschen, die unerschrocken handeln, oder einfach mutige Taten machen, die beeindrucken, die ein Vorbild können sie für andere. Wir stellen dann eine Reihe von Kandidatinnen und Kandidaten vor. Es gibt das Publikum, das mitbestimmen kann. Die drei Besten auswählen. Und über die drei Besten tut dann eine Jury urteilen. Und der oder die, wo dann auf Platz 1 kommt, das ist dann die Gewinnerin oder der Gewinner vom Prix Courage von diesem Jahr. Ganz wichtig ist, was ist mutig? Das ist ja die Frage, die wir uns immer stellen. Und es gibt ganz verschiedene Arten von Mut. Es gibt natürlich den klassischen Lebensrettermut, das haben wir in der Einstiegssequenz gehabt. Eben, brennendes Haus, reissender Fluss. Das ist noch die naheliegende Variante. Aber es gibt auch so einen Durchhaltemut, sage ich dem, wenn man wirklich auch ein bisschen gegen den Mainstream für eine Sache einsteht und Prügel einsteckt vielleicht für das, weil man davon so überzeugt ist, dass das ein gewisses Anliegen muss vertreten werden und persönlich dafür ansteht. Es gibt auch so eine Art so einen Selbstermächtigungsmut, wie das ist jetzt, glaube ich, in deinem Fall zum Tragen gekommen, wo man auch mal das Tabu bricht und Sachen auf den Tisch legt und sagt, nein, hey, ich will mich wehren, das ist nicht okay und ich stehe dafür an. Und setzt mich natürlich auch, das haben wir vorher gehört, bei den Reaktionen, einen gewissen Druck aus, dass man ein bisschen Prügel kassiert. Ja.
Was haben Sie so für negative Reaktionen erlebt?
Die Mehrheit war tatsächlich wirklich gut und positiv. Vereinzelt sind Reaktionen gekommen, wenn ich nicht ganz sicher bin, ob jetzt das vielleicht ein Basel oder ein FCZ-Fan oder so war, wo wie so gefunden hat, oh, du scheiß Hopperfutz und so. Leute, die gefunden haben, nach dem SRF-Beitrag zum Beispiel, ja, da macht man jetzt ein unnötiges Drama draus, mit dem musst du umgehen können, so ein bisschen so. Ja, zwei, drei, die wirklich unter der Gürtellinie gewesen sind, die mich als Person auch beleidigt haben. Ja, ich hätte gesagt, das sind so ein bisschen die hauptsächlichen gewesen. Aber lustigerweise ist das alles nur online gewesen, so. Ich weiss nicht, ich habe jetzt nicht Leute in meinem Umfeld, die sich so benehmen, hoffe ich zumindest. Aber ins Gesicht gesagt hat man nie irgendjemand etwas Negatives.
Und haben Sie je bereut, dass Sie sich so exponiert haben?
Hey, ich muss sagen, wo nachher einfach alle Medienanfragen gekommen sind, habe ich es wirklich mega schwierig gefunden, weil einfach ich habe einen 70% Job, ich spiele 60% Fußball nebenbei und ich habe nochmal einen 20% Nebenjob. Ich habe wirklich keine Kapazität für das alles gehabt. Und es sind wirklich meine Tage eigentlich zu wenig Stunden gehabt, um auf alles zu reagieren. Und ich habe wie auch so ein bisschen wie auch den Druck gehabt von mir selber, aber auch von zwei, drei Leuten, die so gesagt haben, hey, jetzt hast du das Thema wie angeschnitten, jetzt musst du wirklich auch anstehen und etwas sagen. Und ich bin halt mega der Haltung, ich muss eigentlich schon mal nichts. Aber ja, ich sehe den Mehrwert davon, wenn ich mir jetzt die Zeit nehme und die Sachen beantworte. Ich habe einfach schlichtweg nicht für alles Kapazität gehabt. Ich habe wirklich teilweise auch ein bisschen assi gefühlt, wenn ich Leute nicht antworten konnte. Sage jetzt gerade bei den Medien. Alle anderen habe ich, glaube ich, wirklich geschafft zu beantworten, aber es hat wirklich Stunden gebraucht.
Das ist ein Podcast vom Beobachter. Wir machen fairen Journalismus. Wir schauen dort an, wo andere wegschauen und arbeiten für eine gerechtere Schweiz. Schauen Sie doch mal rein, am besten über die App. beobachter.ch/app. Sie haben sich die Zeit genommen, haben sich den Medien gestellt, der Öffentlichkeit, und mit dem haben sie Debatten ausgelöst. Für das sind sie das Jahr für den Prix Courage nominiert. Dani, was hat denn dich persönlich beeindruckt an der Leandra Fluri?
Mir gefällt, dass sie konkret benennt, was sehr oft verwedelt wird. Ich habe bei der Recherche auch einen Artikel oder mehrere gelesen im deutschen Fußball, wo das zurzeit auch sehr ein grosses Thema ist. Dort ist ein Zitat rein, das mich sehr typisch dünkt: Wir sind trainiert, wegzuhören, oder? Und ich glaube, das ist wirklich nötig, dass man das Thema in die öffentliche Diskussion bringt. Weil es wird oft halt abtun als dummer Spruch. Ich glaube, ja, das ist jetzt ja nicht so schlimm, das kann ja passieren. Oder auf dem Fußballplatz herrscht halt ein bisschen rauchere Seite und so. Und man sagt dann immer, ist ein Einzelfall. Aber ich glaube, die Summe von ganz vielen Einzelfällen macht eben aus dem ein richtig systematisches Problem. Und ich denke, das bricht Leandra auf, indem sie ansteht und sagt, stopp. Oder? Da geht es um Sensibilisierung. Ja, die Leute müssen sich das bewusst sein, was da läuft. Weil ändern kann sich nur etwas, wenn man auf den Punkt geht und das benennt. Und das finde ich der ausschlaggebende Punkt, dass Leandra etwas Wichtiges macht und nominiert ist jetzt wieder bei Prix Courage.
Ich finde es eben auch wichtig, dass das Frauen machen, weil die Wut von der Frau ist in der Gesellschaft immer noch ein grosses Tabu. Es heisst dann schnell, die Frauen sind dramatisch, sie sind hysterisch, sie werden klein gemacht oder nicht ernst genommen. Wir haben gerade im letzten Heft einen Artikel zu dem gehabt, ich verlinke den in den Shownotes. Was denkt ihr, mit was hat das zu tun?
Wir wachsen halt schon immer noch mit sehr stereotypischen Bildern auf und an einem Mädchen wird halt oft gesagt, ja, es ist ein Herzig, es ist eine Liebe. Und wenn ein Mädchen ein bisschen lauter ist, dann kommt mega oft so die Aussage, ah, es ist ein bisschen raucher, ja, es ist manchmal ein bisschen ein Bub oder so. Genau gleich, wie halt auch die Jungs von klein auf eigentlich das Traurigsein, das Brüllen, das Schwäche zeigen abgesprochen wird, wird dem Mädchen halt auch das Hässigsein mega oft abgesprochen. Und ich glaube, das ist fast das Ausschlaggebendste, wo von Generation zu Generation das eigentlich weitergegeben wird. Obwohl man es wahrscheinlich gar nicht so meint. Dass man will den Mädchen wahrscheinlich nicht sagen. Also, ich weiss es jetzt von meinen Eltern, die haben mir nie beigebracht, dass ich nicht hässig sein darf. Sie haben mir probiert beizubringen, wie man das konstruktiv nutzen kann und wie man das anständig sein kann. Ja, aber ich glaube, das ist so der Hauptpunkt, dass das wie einfach von klein auf allen beigebracht wird. Ja, Mädchen sollen nicht hässig sein, genauso wie Buben nicht sollen traurig und schwach sein.
Dani, du bist ja auch Vater von zwei Kindern. Wie siehst du das?
Was ich wichtig finde, ist, wahrscheinlich können wir Männer gar nicht nachvollziehen, was da passiert, wenn Frauen in so eine Situation reinkommen. Und darum neigt man dazu, zu sagen, ja komm, das ist jetzt ein Spruch, tut doch nicht so und so. Aber die Frauen erleben das eben und darum suchen sie das auf und stauen sich vielleicht Wut an und so. Aber eben gerade darum finde ich es wichtig, dass so ein Thema auch aufkommt. Ich glaube, uns Männern tut es gut, sich das ab und zu zu vergewärtigen. Und wie soll ich sagen, im besten Fall bringt man sich in die Situation, macht einen Rollenwechsel und denkt, hey, wenn ich da durchlaufe und jemand kommentiert, was auch immer an mir, und ich will das nicht, ich habe nicht danach gerufen, wahnsinnig unangenehm. Und das finde ich von dem her eben auch wichtig, so ein bisschen in dem Rollentauschen mal machen und sagen, hey, so fühlt sich das im Fall an.
Nicht still sein, nicht einfach tolerieren, das sagt auch Agota Lavoyer, wir haben sie vorher schon kurz erwähnt. Dani, du hast bei der Recherche auch mit ihr geredet. Kannst du zusammenfassen, was sie zu dem Fall gesagt hat?
Sie ist da sehr klar. Sie sagt, eine Verletzung der sexuellen Integrität und der sexuellen Selbstbestimmung eines Menschen ist eine Menschenrechtsverletzung. Punkt. Und das rüttelt einem natürlich auf. Und sie sagt weiter, dass so sexualisierte Belästigungen, wie sie Leandra erlebt hat, im Leben von Frauen omnipräsent sind. Und eben nicht nur im Sport, sondern am Arbeitsplatz, im Ausgang, im öffentlichen Raum, eigentlich überall dort, wo sich Menschen aufhalten, dass Frauen dem ausgesetzt sind.
Und man muss das auch nicht tolerieren, man kann sich wehren, man kann eine Strafanzeige machen. Das haben Sie, glaube ich, auch gemacht, Leandra Fluri?
Ja, wirklich eine Zeit später, was ich zuerst nachgeschaut habe, wie lange ich Zeit habe, um diese Anzeige zu machen und mich dafür oder dagegen entscheiden. Was 3 Monate sind, vielleicht noch gut zum Wissen für Personen da draussen. Genau, und dann bin ich im ersten Schritt, hat mir Agota den Kontakt von der Frauenberatungsstelle in Zürich gegeben. Habe ich dort ein Gespräch gehabt und habe wie so ein bisschen dort eigentlich relativ schnell für mich entschieden, ich will es sicher machen. Sie haben mir wie auch gesagt, dass sie nicht davon ausgehen, dass die Personen wahrscheinlich gefunden werden, was wie auch nicht meine Erwartung ist. Einerseits hat durch das, glaube ich, auch der FC Basel wie mehr Möglichkeiten, mit der Polizei zusammenzuarbeiten, respektive schauen, dass die Personen nicht mehr ins Stadion kommen. Falls sie nochmal wieder kommen würden. Und andererseits ist mir einfach wichtig, dass es in der Statistik hineinkommt. Weil es gibt gerade bei Sexualstraftaten gibt es einen mega grossen Graubereich, wo man einfach nicht weiss, wie viel passiert effektiv. Und mir ist einfach wichtig gewesen, wenn ich halt jetzt nur eine Zahl in der Statistik von der Anzeigen bin, dass zumindest das drin ist, dass wie abgebildet wird, hey, es passiert. Weil wenn nie jemand anzeigt, dann kann Politik und alle können immer sagen, nein, es passiert gar nicht, es gibt gar nicht so viele Anzeigen im Jahr oder so. Sogar jetzt, ich meine, es ist jetzt nicht ein körperlicher Übergriff gewesen. Und ich glaube, gerade wenn es verbal ist, passiert es eben noch weniger. Und das war mir nachher schlussendlich die Hauptsache gewesen, dass ich nachher eine Anwältin kontaktiert habe, die mir wie auch helfen konnte. Muss ich jetzt nochmal auf Basel für das? Kann ich das von Zürich aus schriftlich machen? So.
Und Sie sagen es richtig, es muss eben nicht nur der Gesellschaft bewusst werden, sondern auch der Politik, dass etwas passiert. Wenn Sie jetzt wieder mal in so einer Situation wären, was würden Sie sich wünschen?
Dass die Leute, die das auch mitbekommen, reagieren. Weil grundsätzlich in dieser Situation bin ich das Opfer und eigentlich ist es nicht meine Aufgabe, um darauf zu reagieren. Eigentlich sind es die Leute rundherum, die sagen, hey, es geht nicht, geht doch niemand anders an oder so. Und ich glaube, dass wie nur schon auch die Leute in eine unangenehme Situation bringt, wenn sie darauf angesprochen werden, auf ihr Fehlverhalten. Ich glaube, das macht schon mega viel und vielleicht gehen sie dann nicht weg, aber sie getraut sich sicher nicht mehr so leicht, etwas zu sagen. Und ich glaube, das ist vor allem mein grösster Appell auch an alle männlich gelesenen Personen in der Gesellschaft, weil wenn dir dein Kollege sagt, hey, das ist gerade voll nicht easy, was du machst, hat das ganz eine andere Wirkung, als wenn vielleicht eine hässige Frau vor dich ansteht und dir sagt, und es kommt eben genau in dem Ton dann über bei einem Mann vielleicht, wo er sich denkt, ja, red du. Also, ist nicht so schlimm, ich bin krasser oder so.
Du hast mir das Wort aus dem Mund genommen, Leandra. Ich denke wirklich, dass der Mann in dieser Problematik wirklich eine grosse Bedeutung zukommt. Eben, wenn Sie sagen, hör mal auf zu Ihren Buddies, oder? Dann hat das wahrscheinlich einfach eine grössere Wirkung. Die Realität ist leider so, man lacht halt eher mit, weil es einfach bequem ist und man will sich nicht Diskussionen aussetzen. Und das ist eigentlich immer traurig. Und ich glaube, man muss in deinem Fall auch immer noch daran denken, das war nicht ein Spruch, sondern das ist 15, fast 20 Minuten ist das gegangen. Das war eine Tirade. Und kein Mensch hat irgendetwas gesagt. Und ich denke, das zeigt, also wie viel das da noch zu tun ist.
Das ist ein schönes Schlusswort. Oh. Oder doch nur nicht?
Ein Gedanke habe ich noch. Also es ist ja auch, im Rassismus ist es genau das gleiche Thema. Wir können doch nicht erwarten, dass beispielsweise dunkelhäutige Personen, die Rassismus erleben, den sollen lösen. Das ist die Aufgabe von den Leuten, die effektiv rassistisch sind, die sich benehmen. Und das geht, das geht wie nicht, dass man jetzt auch die Aufgabe vom Sexismus lösen auf Frauen würde abwälzen, weil schlussendlich sind sie vielleicht auch in Situationen sexistisch. Schlussendlich müssen Leute, die Privilegien haben, sich gegenseitig eigentlich in die Verantwortung nehmen, dass wir uns alle gegenüber unseren Mitmenschen respektvoll und tolerant und liebevoll benehmen.
Schön gesagt. Und für das braucht es halt manchmal wirklich Mut. Wir haben jetzt viel über Mut geredet. Mich würde zum Schluss noch interessieren, wer Ihr Vorbild ist, ob Sie eine mutige Person haben, zu der Sie aufschauen.
Ich glaube, ich habe das grundsätzlich von meinen Eltern und von meiner Mami ganz fest auf den Weg mitbekommen, dass man sich wehren soll gegen Ungerechtigkeiten und dass man auch mal ein bisschen, ja, etwas riskieren soll im Leben, nicht immer alles safe kann spielen und dass man wirklich auch mal, ja, ansteht und seine Meinung auch sagt, auch wenn es vielleicht jetzt ein bisschen entgegen dem Strom ist.
Das war Beobachter Radar mit Leandra Fluri, Dani Benz und mir, Jasmin Hilbling. Wer mehr über das Thema wissen möchte, findet alles in den Shownotes. Wir freuen uns, wenn Sie beim nächsten Mal wieder reinhören. Bis bald.